Römisch 3. Jene göttliche Kraft und Einwirkung, die man unter der Sendung des Heiligen Geistes zu verstehen hat, ist bei den Geistlichen insbesondere die Erleuchtung und Unterweisung. Im vorigen Abschnitt wurden die göttlichen Einwirkungen aufgezählt, nämlich die Umbildung, Wiedergeburt, Erneuerung, Lebendigmachung, Heiligung, Rechtfertigung, Reinigung, Sündenvergebung und zuletzt das ewige Heil. Sie fließen bei den Geistlichen und Laien vom Herrn her ein und werden aufgenommen von denen, die nach Johannes im Herrn sind und in denen der Herr ist. Bei den Geistlichen aber fließt im besonderen Maße Erleuchtung und Unterweisung ein, weil diese zu ihrem Beruf gehören und die Einweihung ins geistliche Amt mit sich bringt. Auch glauben sie, dass sie inspiriert werden, während sie mit Eifer predigen, ähnlich wie die Jünger, die der Herr anhauchte, als er zu ihnen sprach: Nehmet hin den Heiligen Geist. Einige von ihnen bezeugen auch, dass sie den Einfluss gespürt hätten. Sie müssen jedoch sehr Acht geben, sich nicht etwa einzureden, dass der Eifer, der sie oft während des Predigens überkommt, eine göttliche Einwirkung in ihren Herzen darstellt. Denn ein ähnlicher, ja noch feuriger Eifer findet sich auch bei den Schwärmern und bei denen, die den äußersten Falschheiten der Lehre anhängen. Ja, er findet sich sogar bei solchen, die das Wort Gottes für nichts achten, statt Gott die Natur anbeten, Glauben und Liebe wie in einen Sack hinter den Rücken werfen und beim Predigen und Lehren vorne eine Art von Wiederkäuermagen tragen, aus dem sie die Dinge hervorholen und ausschütten, von denen sie wissen, dass sie ihren Zuhörern zur Speise dienen. Der Eifer ist nämlich an sich nichts als ein natürliches Auflodern des Menschen, wohnt ihm jedoch Liebe zum Wahren inne, so gleicht dieses Auflodern dem heiligen Feuer, das in die Apostel einfloss und von dem es in der Apostelgeschichte heißt: Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Verbirgt sich aber inwendig in dem Eifer oder Auflodern die Liebe zum Falschen, so gleicht es einem Feuer, das lange im Holzwerk schwelt und schließlich hervorbricht und das ganze Haus in Flammen setzt. Der Kirche ist es noch so gut wie unbekannt, dass sich in allem menschlichen Wollen und Denken, folglich in jeder Handlung und Rede, ein inneres und ein äußeres findet und dass der Mensch von Kindheit an gelehrt wird, aus dem Äußeren herauszureden, wie anders auch sein Inneres denken möge. Dies ist die Ursache aller Verstellung, aller Schmeichelei und Heuchelei. Der Mensch ist also ein zwiespältiges Wesen. Einfältig ist nur derjenige, dessen Äußeres aus dem Inneren heraus denkt und redet, will und handelt. Menschen dieser Art werden im göttlichen Worte unter den Einfältigen verstanden, obgleich sie weiser sind als die Zwiespältigen. Wie bereits ausgeführt wurde, ist nämlich das menschliche Gemüt in drei Bereiche abgeteilt. Der oberste dieser Bereiche, der zugleich auch der innerste ist, heißt der himmlische, der mittlere der geistige und der unterste der natürliche. Alle Menschen, die die Heiligkeit des Wortes Gottes und die Göttlichkeit des Herrn leugnen, denken nur im untersten Bereich ihres Gemütes. Aber weil sie von Kindheit an die zur Kirche gehörigen geistigen Dinge gelernt haben, so lassen sie diese zwar zu, stellen sie aber sogar noch unter die natürlichen Dinge, das heißt unter die vielerlei wissenschaftlichen, politischen und bürgerlich-moralischen Kenntnisse. Und da in ihrem Gemüt die geistigen Dinge ihren Platz zu unterst und in der nächsten Nähe der Rede haben, so reden sie aus ihnen in der Kirche und in Versammlungen. Merkwürdigerweise ist ihnen dabei auch gar nichts anderes bewusst, als dass sie aus ihrem Glauben heraus reden und lehren. Wenn sie dann aber daheim in ihrer Freiheit sind, so wird die Türe, die das Innere ihres Geistes verschlossen hielt, geöffnet. Und nun lachen sie zuweilen selbst über das, was sie in der Öffentlichkeit gepredigt hatten, indem sie bei sich sprechen, die theologischen Dinge seien prächtige Schlingen, um darin Tauben zu fangen. Das Innere und das Äußere solcher Menschen lässt sich mit überzuckertem Gift vergleichen. Ebenso auch mit den wilden Gurken, welche die Prophetenjünger sammelten und ins Gemüse taten. Als sie davon aßen, riefen sie: Der Tod ist im Topf. Das steht im zweiten Buch der Könige. Solche Menschen kann man auch mit jenem Tier vergleichen, das aus der Erde heraufkam. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Offenbarung 13. Dieses Tier wird dann später der falsche Prophet genannt. Sie sind auch wie Straßenräuber in einer Stadt gesitteter Bürger. Solange sie sich darin aufhalten, handeln auch sie entsprechend sittlich und reden vernünftig. Kehren sie aber in ihre Wälder zurück, so gleichen sie wieder wilden Tieren. Man kann sie ferner mit einer Dirne vergleichen, die sich parfümiert und schminkt und in weiße Seide mit eingewebten Blumen kleidet, nach Hause zurückgekehrt, aber sich von ihren Buhlern entkleidet und sie mit ihrer Krankheit ansteckt. Durch vieljährige Erfahrungen in der geistigen Welt gelangte ich zu der Erkenntnis, dass jene, die in ihrem Herzen dem Worte Gottes seine Heiligkeit und dem Herrn sein Göttliches entziehen, tatsächlich so beschaffen sind. Dort werden nämlich alle zuerst in ihrem äußeren Zustand erhalten. Später aber, nachdem das Äußere hinweggenommen ist, in ihr Inneres versetzt. Dann aber wird ihre lustige Rolle zur tragischen. Römisch 4. Der Herr wirkt die Kräfte, die man unter der Sendung des Heiligen Geistes zu verstehen hat, in denen, die an ihn glauben, indem er sie umbildet, wiedergebiert, erneuert, lebendig macht, heiligt, rechtfertigt, vom Bösen reinigt und ihnen schließlich das Heil schenkt. Dies ergibt sich aus allen jenen Stellen im Worte Gottes, welche bestätigen, dass das Heil und das ewige Leben denen zuteil wird, die an den Herrn glauben. Bei Johannes 7 heißt es: Jesus sprach: Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber in Bezug auf den Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Und in der Offenbarung heißt es: Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Unter dem Geist der Weissagung ist das Wahre der Lehre aus dem göttlichen Worte zu verstehen. Die Weissagung bezeichnet nichts anderes als die Lehre. Weissagen heißt die Lehre verkünden. Denn, hier ist eine Fußnote, das zugrunde liegende griechische Wort bedeutet unter anderem verkündigen, auslegen. Also heißt es die Lehre verkünden. Und unter dem Zeugnis Jesu ist das Bekenntnis aus dem Glauben an ihn zu verstehen. Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, wird jene geistigen Kräfte empfangen, weil er selbst das Heil und das ewige Leben ist. Er ist das Heil, weil er der Heiland ist, wie dies auch sein Name Jesus zum Ausdruck bringt. Und dazu gibt es noch eine Fußnote. Jesus, hebräisch Jeshua, ist eine Zusammenziehung aus Jehoshua. Und das heißt, Jehova hilft, Jehova ist Rettung. Also, wie dies auch sein Name Jesus zum Ausdruck bringt, ist er das Heil. Er ist das ewige Leben, weil ewiges Leben denen zuteil wird, in denen er ist und die in ihm sind. Deshalb heißt er auch im ersten Brief des Johannes das ewige Leben. Daraus ergibt sich, dass der Herr auch alles das selber ist, wodurch das Heil und das ewige Leben erlangt wird. Also alles, was zur Umbildung, Wiedergeburt, Erneuerung, Lebendigmachung, Heiligung, Rechtfertigung, Reinigung vom Bösen und endlich zum eigentlichen Heil gehört. Der Herr wirkt all dies bei einem jeden Menschen, das heißt, er strebt danach, es ihm zu verleihen. Und wenn der Mensch sich zur Aufnahme bereit und fähig macht, so geschieht dies auch. Die tätige Kraft in diesem Bereit und Fähigmachen ist ebenfalls vom Herrn. Nimmt der Mensch sie aber nicht freiwilligen Geistes in sich auf, so kann der Herr sie ihm nicht verleihen, so sehr er auch unablässig danach trachtet. An den Herrn glauben heißt nicht nur ihn anerkennen, sondern auch seine Gebote halten. Die bloße Anerkennung ist nämlich nur eine Angelegenheit des Denkens, aus einem gewissen Verstehen heraus. Dagegen gehört das Halten seiner Gebote zwar ebenfalls zur Anerkennung Gottes, aber zur Anerkennung aus dem Willen. Das menschliche Gemüt besteht aus Verstand und Wille. Sache des Verstandes ist das Denken, Sache des Willens das Tun. Wenn daher der Mensch den Herrn nur aus dem Denken seines Verstandes heraus anerkennt, so wendet er sich nur mit dem halben Gemüt an ihn. Hält er hingegen seine Gebote, so geschieht es mit dem ganzen Gemüt. Dies erst heißt Glauben. Überdies vermag der Mensch sein Herz zu teilen und es dahin zu bringen, dass seine Außenseite sich nach oben erhebt, während sein Fleisch weiterhin nach unten gekehrt bleibt, so dass er wie ein Adler zwischen Himmel und Hölle schwebt. In einem derartigen Zustand folgt der Mensch jedoch in Wirklichkeit nicht seinem emporgerichteten Blick, sondern der Lust seines Fleisches. Und da diese in der Hölle gründet, so fliegt er hinab, und nachdem er dort seinen Lüsten gefrönt und den Dämonen Trankopfer jungen Weines dargebracht hat, setzt er eine fröhliche Miene auf, lässt seine Augen feurig funkeln und verstellt sich so in einen Engel des Lichts. Zu solchen Satanen werden nach dem Tode diejenigen, die den Herrn anerkennen, aber nicht seine Gebote halten. Oben wurde gezeigt, dass das Heil und das ewige Leben der Menschen des Herrn erster und letzter Zweck sind. Da diese die Mittelzwecke in sich schließen, so folgt, dass die oben erwähnten geistigen Kräfte gleichzeitig im Herrn und vom Herrn her auch im Menschen sind. Sie treten gleichwohl aber nur nach und nach hervor, denn das Gemüt des Menschen wächst ebenso wie sein Leib, dieser an Größe, jenes an Weisheit. Je nach dem Maße dieses Wachstums wird das Gemüt von Stufe zu Stufe erhoben, nämlich von der natürlichen auf die geistige und von der geistigen auf die himmlische. Auf der himmlischen Stufe hat der Mensch Weisheit, auf der geistigen Einsicht, auf der natürlichen Wissen. Diese Erhebung des Gemüts geschieht aber nur von Zeit zu Zeit, und zwar je, wie der Mensch Wahrheiten erwirbt und diese mit dem Guten verbindet. Es ist damit gerade so wie mit einem, der ein Haus baut. Zuerst verschafft er sich die Baumaterialien, Ziegelsteine, Dachziegel, Balken und Pfähle. Dann legt er den Grund, führt die Mauern auf, teilt die Räume ein, setzt Türen und Fenster ein und baut die Treppen zwischen den Stockwerken. Dies ist alles zur gleichen Zeit im Zweck gegenwärtig, nämlich der bequemen und angemessenen Wohnung, auf die es der Bauherr abgesehen hatte und die er vorsieht. Immer schafft der Zweck selbst sich die entsprechenden Hilfsmittel herbei.